man könnte diese sechs Texte, die in der evangelischen Kirche vorgetragen sind, unter einen Gesamtkontext stellen, das heißt, auf Gottes Stimme hören. Mir ist aufgefallen, dass das sehr unterschiedliche Texte sind. Ich werde auch nicht auf alle sechs eingehen. Aber ich nenne nur mal, wie unterschiedlich das ist. Ich nenne zuerst die beiden, also die ich dann nicht weiter verfolgen werde. Das ist einmal Jona. Ist ja das klassische Beispiel, wie man versucht, nicht auf Gottes Stimme zu hören, und zwar sogar als Prophet. Und das zweite ist das Gleichnis, was Jesus erzählt von dem reichen Mann und dem armen Lazarus. Der Reiche hatte nach der damaligen jüdischen Tradition durchaus auf Gott gehört, aber eben in der traditionellen Weise. Er kannte Abraham. Er wusste über das Gericht, was über die Toten gezogen wird, und hatte trotzdem im Leibesleben oder zur Lebzeit die wichtigen Dinge des Gesetzes außer Acht gelassen. Dabei lag es vor seinem Haustür, sich der Schwachen zu erbarmen. Und von daher passt natürlich dann der Text, der heute als Predigtext vorgeschlagen wird. Und zwar sowohl die Jona-Geschichte, der ja nicht bereit war, diesen Stress auf sich zu nehmen, in diese Heidenstadt zu pilgern und dort Gottes Gericht zu warnen, auszusprechen. Und Gott hat ihn dazu gebracht. Und dann war er frustriert, als die Menschen umgekehrt sind und dieses Gericht eben nicht stattgefunden ist, weil Gott sich den Menschen erbarmt hat. Das gibt es eben unter Gläubigen, dass man lieber das Gericht sieht als die Gnade Gottes. Und das zweite ist eben dieser reiche Mann, der zu Lebzeiten sein Herz verschlossen hat und dann die Konsequenzen seines Handelns nicht nur selber trägt, sondern auch noch seine ganze Familie. Ich möchte aber mit einem anderen Text anfangen, und zwar steht er in Jeremia 23. Wir hatten uns damit ja gerade in den letzten Wochen befasst, mit dem Reden Gottes durch den Propheten Jeremia. Und das ist ein Text, den wir auch schon in diesen Tagen behandelt haben. Und ich will trotzdem noch einmal darauf eingehen. Ab Vers 15. So spricht der Herr, der Herrscher: Hört nicht auf die Worte der Propheten, die euch weissagen. Sie betrügen euch, verkünden euch Gesichter aus ihrem Herzen, nicht aus dem Munde des Herrn. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen. Und allen, die im Starrsinn ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Aber wer hat im Rat des Herrn gestanden, dass er sein Wort gesehen und gehört hätte? Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, voll Grimm, und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen niedergehen. Und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar erkennen. Ich sandte die Propheten nicht, und doch glauben sie. Ich redete nicht zu ihnen, und doch weissagen sie. Denn wenn sie in meinem Rat gestanden hätten, so hätten sie meine Worte meinem Volk gepredigt, um es von seinen bösen Wörtern und von seinen bösen Taten zu bekehren. Bin ich nur ein Gott, der nahe ist, spricht der Herr, und nicht auch ein Gott, der fern ist? Meinst du, dass ich jemand so heimlich verbergen könnte, dass ich ihn nicht sehe, spricht der Herr? Bin ich es nicht, der Himmel und Erde füllt, spricht der Herr? Ich höre es wohl, was die Propheten reden. Die Lüge weissagen in einem Namen und sprechen, mir hat geträumt, mir hat geträumt. Wann wollen doch die Propheten aufhören, die Lüge und weissagen in ihres Herzens Trugweissagen und wollen, dass mein Volk meinen Namen vergesse über ihren Träumen, die einer dem anderen erzählt. So wie ihre Väter meinen Namen vergaßen über den Baal. Ein Prophet, der Träume hat, der erzähle Träume. Wer aber mein Wort hat, der predige mein Wort. Und zwar recht. Wie reimen sich Stroh und Weizen zusammen, spricht der Herr. Ist mein Wort nicht wie ein Feuer, spricht er, und wie ein Hammer, der Felsen zerschmeißt? Wenn wir davon ausgehen, dass Gottes Wort hören, oder auf Gottes Wort hören, eine der wichtigsten Aufgaben seiner Kinder ist, dann gehen wir immer von der positiven Seite aus, dass nämlich Gott geredet hat und der Fehler ist, man hört, der achtet da nicht drauf. Hier wird uns aber auch noch ein zweiter Aspekt dieses Nichthörens gesagt, dass nämlich Menschen im Namen Gottes kommen. Und Gott hat gar nicht geredet. Das muss uns bewusst sein, dass wir uns vor beiden Gefahren hüten. Wenn ich eben die Geschichte Jonas erwähnt habe, dann war das ein Prophet, der nicht reden wollte. Und er kommt unter Gottes Gericht. Er selber kommt unter Gottes Gericht. Als er dann von dem Fisch an Land gespuckt wird und er dann wirklich sich aufmacht nach Nineveh, hat er auch eine extrem verkürzte Botschaft. Wenn man sich das mal durchliest und sich zu Gemüte führt, ist das eigentlich ärgerlich. Noch 40 Tage, dann wird Gott diese Stadt umkehren. Das ist alles, was er sagt. Kein Wort kehrt um oder bessert euch oder irgendwas. Nur das Gerichtswort. Aber es wird. Die Menschen kehren um. Es fällt auf ein gläubiges Herz, in dem Fall von dem König von Nineveh, der ordnet an, dass dreitägiges Fasten für Menschen und Tiere ausgerufen wird. Und Gott sieht diese Umkehr als vollwertig an und verschont die gesamte Stadt. Deswegen ist das nicht oder wenig reden weniger gefährlich, als das zu viel reden. Weil das in sich die Gefahr der Verführung, der Lüge. Und das ist das, worauf hier bei den Propheten ja nicht hingewiesen wird. Es sind Propheten, die ich nicht gesandt habe, die ihre eigene Idee ihres eigenen Herzens verbreiten. Und damit das Wort Gottes zunichte machen. Und ihr Lieben, bitte lasst uns darauf achten, dass wir nicht verführt werden oder dass wir das zulassen, dass Menschen verführt werden durch falsche, ich kann nicht mal sagen falsche Lehre, durch falsches prophetisches Zeug. Falsche Lehre kann man relativ einfach erkennen, weil sie nämlich mit Gottes Wort nicht übereinstimmt. Aber falsches Prophetentum ist schwerer zu erkennen, weil es ja immer ein persönliches Zeugnis desjenigen beinhaltet. Ich habe geträumt. Der Herr hat gesprochen. Das ist heute in vielen Gemeinden so üblich. Und das Wort Gottes sagt, wie dann umgegangen wird. Oder wie? Prüft alles. Das Gute haltet fest. Und das Gute ist nicht das, was uns gefällt. Das Gute ist das, was diese Prüfung besteht.
Das kommt aber manchmal erst nach einer längeren Zeit.
Das
glaubt man öfter da oder hört auch so und ist die Schwierigkeit an der ganzen
Sache. Das muss gelernt werden, denke ich. Oh, aber es hilft uns doch auch nur das Vollbild der Schrift und deswegen aus meiner Sicht ist eine der wichtigsten Kriterien prüfen zu können, dass nicht das ganze Wort Gottes gibt. Es ist so üblich geworden, dass man nur selektiv liest. Mal die Losung mal, den Text, vielleicht sogar mein Buch oder bestenfalls noch das Neue Testament, aber das andere ist ja das Testament. Aber ich selber bezeuge, dass fast alle wichtigen Regeln, wie man Gottes Reden verstehen kann, im Alten Testament aufgezeichnet sind. Wir versuchen das jetzt mit unseren jungen Gläubigen auch Sonntag für Sonntag so zu verbieten, dass wir lernen, auf das zu achten, was Gott uns uns sagt. Als Beispiel, wir haben heute 2. Mose 2, die Geschichte von Mose, und zwar die, als er dann erwachsen gewesen ist, wie er den Ägypter schlägt und wie er dann fliehen muss. Man lernt wichtige Grundregeln. Erste Sache, der hat das im Gedächtnis, der hat das im Gedächtnis. Was kann man in diesem kurzen Abschnitt aus Kapitel 2 lernen?
2. Mose
2. Also die Geschichte, wie Mose den Ägypter schlägt und dann fliehen muss. Das erste war, und zwar dreimal hintereinander, dass Mose ein sehr ausgeprägter Gerechtigkeitssinn hat. Allerdings bezieht er sich noch auf andere nicht. Also das heißt doch, er sah, wie einer seiner hebräischen Brüder von den Ägyptern geschlagen wird und er bringt ihn um. Aber steht dabei, er sah sich um und als er sah, dass niemand da war, dann hat er ihn erschlagen. Am nächsten Tag geht er in den Streit, der ihn auch nichts angeht, dass ich nämlich zwei Witten streiten. Und er geht zum Schuldigen und sagt, mach nicht, das wir sind doch Brüder. Und der antwortet ihm, wer hat dich zum Richter über uns eingesetzt? Willst du mich auch erschlagen wie gestern den Ägypter? Das heißt, und Mose bestand, dass die Sache öffentlich geworden war. Das ist der nächste Punkt. Und das dritte ist, auch noch auf der Flucht, er geht schon wieder gleich in die nächste Geschichte rein. Als nämlich die Hirten, die Töchter des Regel am Brunnen vertreiben, ist er schon wieder dazwischen. Man wundert sich, dass es später heißt, dass Mose der geduldigste Mensch war. Das heißt also, Gott hat ihn dann 40 Jahre, und zwar bevor er ihn berufen hat, 40 Jahre in der Wüste erzogen zu einem geduldigen Menschen. Und das Erste, was man daraus lernt, ist, oder was man daraus lernen kann, ist, dass Gott auch Menschen gebraucht, die krasse Fehler machen. Er war Mörder. Ach so. Also, das hat alles von Heimkicke. Ja, die Art, wie er nämlich den verschafft und dass er sich erst umguckt und dass er so reagiert, das ist keine Affekthandlung. Sache im Affekt, Totschlag wäre es dann gewesen, wenn er vielleicht selber mit angegriffen worden wäre oder Gefahrenabwehr. Aber wenn er sich umguckt und merkt, es ist keiner da und bringt ihn um, dann ist das vollendet. Und Gott gebraucht diesen Mann doch. Das soll dann nicht machen. Und das hat eine zweite Sache. Wir sind ja immer wieder auch mit Menschen zusammen, die kriminell geworden sind. Wenn Gott jemanden gebrauchen kann wie Mose, sollten wir nicht von vornherein in Stab brechen über jemanden, der selber mal im Gefängnis war oder selber wirklich schlimme Dinge getan hat. Gott kann denjenigen verändern. Versteht ihr? Das sind nur ein kleiner Punkt daraus genommen. Was war das Zweite, was zu lernen war? Das Zweite, was man lernt in dieser kurzen Geschichte, dass man von den Leuten in die Pfanne gehauen werden kann, denen man hilft. dass nämlich das fruchtbar wird, muss dieser Hebräer, den Mose am Tag von weg gerettet hat, weiter erzählt haben. Es war ja niemand anders dabei. Es hat sich bis zum nächsten Tag aber längst innerhalb des Volkes Israel verbreitet. Kann ich mir gut vorstellen. Stell dir mal vor, gestern hat mich ein Aufseher verprügelt. Da kam ein anderer Ägypter. Das war der, wisst ihr, der eigentlich gar keiner ist. Der hat ihn einfach umgelegt, hat ihn dann im Sand verbuddelt. So. Ja, von da an ist das Leben des Mose gefährdet und er kann 40 Jahre nicht mehr zurückkehren. Das müssen wir wissen. Das merkt man an solchen Texten, dass wir nicht erwarten können, wenn wir jemand helfen, dass wir Dankbarkeit kriegen oder dass derjenige vorsichtig damit umgeht oder sonst was. Das Leben ist das Alte Testament. Tausende solche Beispiele. Dritte Geschichte. Kurzer Text. Das zweite war auch, wenn man krasse Fehler macht, kann Gott einen gebrauchen.
Und das
Gute
ist?
Was war das so? Genau. In dem letzten Abschnitt heißt es dort, und die Kinder Israel schrien zum Herrn wegen des harten Frontdienstes. Und er erhebt das Herr. Was können wir daraus lernen? Nicht unbedingt unsere wohlgeformten Gebete, die wir in der Gemeinschaft bringen, bewegen, Gottes Herz. Sondern das, was wirklich aus der Tiefe heraus geschehen wird. Natürlich denke ich dort an die Ukraine, denke ich an Pakistan, denke ich an Nordkorea, denke ich an diese Länder, wo Menschen in dieser existenziellen Not sind. Wenn wir zurückkommen auf unseren Text, dann heißt es, und des Herrn Zorn wird nicht ablassen, bis er tue und ausrichte, was er im Sinn hat. Zur letzten Zeit werdet ihr es klar kennen. Und ich denke, dass das, was der Prophet Jeremia dort sagt, nicht die letzte Zeit seines Dienstes ist, sondern wirklich unlösbar. Dort spricht er etwas in unserer Zeit. Wir leben in der letzten Zeit. Kindlein ist es die letzte Stunde des Gerichts. Und es ist geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel. Wir leben in einer Zeit, die zwar noch zur Zeit der Gnade gerechnet werden kann, weil immer noch das Evangelium gepredigt wird, das an die Ende hält. Aber wir sind direkt an der Schwelle zur Zeit des Gerichts. Und das, ihr Lieben, war damals ein ungern gepredigter Text oder gepredigte Tatsache, und das ist es so. Lieber redet man das, was Mensch gerne macht. Wer mag Gerichte? Wer mag Zerstörungen? Das ist das, was der Prophet aber zu predigen hat, zur Zeit seines Lebens. Wer mag hören, dass wir an der Schwelle eines dritten Weltkrieges stehen? Das ist aber eine Tatsache. Wer mag hören, dass ab morgen, wenn dieses NATO-Manöver direkt an der Grenze Russlands abgehalten wird von 25 Nationen, dass es eigentlich das Feuer an der Zündschnur ist, um das Ding wirklich hochgehen zu lassen? Wer mag das hören? Das will niemand. Ich fürchte, dass ich in diesen Tagen der vierte weiter auf dem Weg machen wird. Der Tod und das Totenreich sollten. Und er wird zu einem Viertel der Erde vorkommen. Gott sei Dank nicht der Menschheit. Ich habe das am Anfang so gelesen, Viertel der Menschen. Ist der denn Viertel der Erde? Wollen wir nochmal gucken? Offenbarung 6. Und als er das vierte Siegel öffnete, hörte ich die Stimme des vierten lebendigen Wesens zu mir kommen. Und ich sah an sie ein fahles Pferd, und der darauf saß, sein Name war Tod. Und das Totenreich folgte ihm. Und ihm wurde Gewalt gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit dem Schwert und mit Hunger und mit Tod und durch die wilden Tiere der Erde. Nicht den vierten Teil der Menschen, den vierten Teil der Erde. Fürchte, dass das die Zeit ist, in der wir jetzt leben. Wer mag das hören? Wer mag das predigen? Die Zeit ist reif. Und so wie damals in der Zeit Jeremias die Masse des Volkes das nicht ernst genommen hat, fürchte ich, ist es heute auch, dass die Masse des Volkes Gottes das einfach ausblenden wird. Lass uns ohne Furcht mit dieser Zeit gehen, weil Jesus verborgen hat, dass niemand sonst aus seinem Hand rauben kann. Das ist nicht unser Verdienst, das ist auch nicht unsere Anstrengung. Das ist sein Schutz, der auf seinem Volk hat. Auf denen, die ihr Herz ungeteilt an den Herrn nehmen. Und das ist der Preis, dass man sich in beide Richtungen sich absichern kann. Sie sagen denen, die das Herrn Wort verachten, es wird euch wohlgehen und allen, die in Stadt sind, ihres Herzens wandeln, sagen sie, es wird kein Unheil über euch kommen. Wer hat sein Wort vernommen und gehört? Siehe, es wird ein Wetter des Herrn kommen, erfolgen und ein schreckliches Ungewitter auf den Kopf der Gottlosen sitzen. Und des Herrn Zorn wird nicht ab. Ist mein Wort nicht wie Feuer, wie ein Feuer, spricht er, und wie ein Hammer, der Felsen zu schmeißen. Das Wort Gottes ist mächtig auch gegen jede Bastion der Vernunft. Gegen das, was sich fälschlicherweise Wissenschaft nennt. Das Wort Gottes ist in der Lage, alle diese Dinge zu überwinden. Und warum? Weil das Wort eine Person ist. Der gekreuzigte und wiederauferstandene Herr. Das ist das lebendige Wort Gottes, durch den alles in Existenz gerufen ist und alles am Leben hat. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, nicht der Tod. Das muss uns, sollte uns zuversichtlich machen. Was ist noch Teil dieser heutigen Botschaft? Es ist Johannes 5. Ab Vers 39. Jesus bezeugt dort, und das ist noch relativ am Anfang seines Dienstes, sind nur 8 Verse, 39 bis 47, ihr sucht in den Schriften, denn ihr meint, ihr habt das ewige Leben darin. Und sie sind's, die von mir zeugen. Aber ihr wollt nicht zu mir kommen, dass ihr das Leben hättet. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an, aber ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt. Ich bin gekommen in meines Vaters Namen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer kommen wird in seinem eigenen Namen, den werdet ihr annehmen. Wie könnt ihr glauben, ihr Ehre voneinander annehmen? Und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, sucht ihr nicht. Meint nicht, dass ich euch vor dem Vater verklagen werde. Der euch verklagt, ist Mose, auf den ihr hofft. Wenn ihr Mose glaubtet, dann glaubtet ihr auch mir, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seine Schrift nicht glaubt, so werdet, wie werdet ihr meine Worten glauben? Worauf bezieht sich der Jesus hier? Mose hat von mir gezeugt. fantastisch.
Es wird ein Prophet aufstehen.
Genau. Einen Propheten gleich mir wird er sein. Ja. In dem Geist des Lebens. Der Mose, der am Anfang seiner Karriere ein todeswürdiger Verbrecher war. Und denkt nicht, dass diese Geschichte ohne Wirkung gewesen ist, als er dann das Volk Gottes geführt hat. Denkt nicht, dass das nicht im Gedächtnis derer war, die dann gegen ihn gemurrt haben. Wir überschauen solche Sachen, weil wir in der Regel nicht Zeitabschnitte in der Bibel miteinander verknüpfen. Wir lesen Punkte. Ja, natürlich, es sind 40 Jahre vergangen. Zwischendurch war ein alter Mann, aber ich kann sicher sein, so funktioniert menschliche Gesellschaft. Dass in den vielen Widerspenstigkeiten, die gegen Mose in der Wüste angezettelt werden, auch das gewesen ist, diese üble Nachricht. Was soll denn dieser Mörder uns sagen? Soll der uns jetzt vielleicht auch wieder angreifen, wie damals? Diese üble Nachricht hört nicht auf. Und insofern ist er tatsächlich ein Vorbild auch auf den Propheten, die Gott sind, nur der Jesus selber, der ja bis heute auch deswegen geschmiert ist. Das soll irgendwie kreuzig für den, die Welt sein. Und deswegen dürfen wir nicht denken, dass wenn wir Jesus nachfolgen, Schimpf und Schande uns umschiffen würden. Aber Jesus zeugt wieder diese damalige Generation. Ihr sucht in den Schriften, weil ihr denkt, ihr habt das ewige Leben. Dort in den Schriften. Aber sie sind es, die von mir zeugen. Und mit der Person ist das Leben verknüpft. Jesus selber ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch ihn. Die Schrift allein tötet. Ich denke, jeder kennt das. Jeder von uns hat diese Phrase durch, wo das Wort Gottes schwer war zu lesen. Weil egal, was man gelesen hat, ist kein Vorteil. Und deswegen legen viele dann die Bibel weg oder lesen lieber was anderes oder gucken Fernsehen oder Internet. Weil es so schwer zu ertragen ist. Es wird erst leicht, wenn aus dem Wort die Beziehung zu dem lebendigen Wort wächst. Wenn unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt ist durch Jesus Christus. Wenn wir erlebt haben, er vergibt, er hat unsere Sünden vergeben, er hat unsere Schuld getilgt, er hat uns mit Leben erfüllt durch seinen Geist. Dann haben wir ewiges Leben. Jeder, der an den Sohn glaubt, hat ewiges Leben. Nicht kriegt das irgendwann nach seinem Tod, hat ewiges Leben. Hat eine Qualität, die nicht mehr zerstört werden kann. Auch das bedeutet es, auf Gottes Wort zu hören. Gottes Wort zu hören meint nicht, uns mit seinem Wort zu erfüllen und damit andere zu schlagen. Und viele Gemeinden, die das sehr ernst nehmen, aber die Hauptsache ist, damit anderen zu beweisen, wo sie falsch sind. Ich erlebe immer wieder auch im Internet solche, ich nenne das selbst in einem Propheten, die alles im Grund und Boden verdammen. Und ich staune, wie viele Nachfolger sind. Wer das nicht glaubt, dass man, wenn man einmal sein Leben den Herrn übergeben hat, ewig gerettet ist, der ist ein Irrlehrer. Und so wird dann übereinander hergezogen. Sie meinen, die Schrift zu haben, aber sie haben keine Beziehung zu Jesus. Woran kann man es erkennen? Woran kann man das erkennen?
Na, wenn Jesus die Leute angesprochen hat.
Wir haben es gerade gelesen. Ich kenne euch, dass ihr nicht Gottes Liebe in euch habt.
Ja.
Daran kann man es erkennen. Wenn Leute voll Schrift sind, aber ihr Herz nicht brennt für den Verlorenen oder auch den Verirrten. Es sind ja nicht nur verlorene Menschen, es sind auch Verirrte und in die Irre geführt.
Ich musste jetzt so an die Frau am Brunnen, die Samariterin am Brunnen denken, wo Jesus sie wirklich mit seiner Liebe gezogen hat.
Genau. Das ist der Weg. Das ist der Weg, der auch uns nicht nur gezeigt ist, sondern auf den wir geführt sind. Und es hat noch ein zweites Kennzeichen, sagt unser Text auch, und das betrifft die Ehre von Menschen. Ich nehme nicht Ehre von Menschen an. Wie könnt ihr glauben, wie ihr Ehre voneinander annehmt? Und die Ehre, die von dem alleine gerückt ist, sucht ihr nicht. Ich finde, auch das ist ein schwieriger Weg. Herrlich. Wenn man jung ist im Glauben und wenn man brennend ist im Geist, dann möchte man Jesus nachfolgen. Und solange dieses Werk in uns nicht getan ist, dann ist man immer am Vergleichen gegangen. Für mich war das viele Jahre eine echte Herausforderung. Ich war ja im Dienst einer erfahrenen Mannschaft, der jüngste Berufene von 6 Mitarbeitern bei der AGA. Ich habe es ziemlich schnell mitgekriegt. Ich bin der mit der umfassendsten Bibelkenntnis. Aber das hat sich in meinem Dienst nicht wiedergeschlagen. Die anderen waren erfolgreicher. Die anderen hatten mehr Zulauf, mehr Zuspruch und so weiter. Das war ein Prozess, in den Gott mich hineingeführt hat. Und das war kein Prozess von Jahren, sondern von Jahrzehnten. Nicht eher. Heute sehe ich, was Gnade ist. Heute sehe ich das, was Gott uns anvertraut, hat nichts mit uns zu tun, mit unserem, dass wir besser werden als andere. Hat wirklich mit Einfachheit, mit ihm, mit immer neuen Bereitschaft, Gott zu ehren durch unsere Schwachheit zu tun. Und so werden wir leben, wenn wir in diesem Leben bleiben, dass Gott uns Leben verordnet. Das ist der Unterschied zu dem, in Jesus und in seinen Jüngern war das Leben. Guck mal, er sendet erst 12, dann die 70 aus. Und wo immer sie, immer zu zweit, immer in Gemeinschaft unterwegs waren, heilt Kranke, treibt Dämonen aus, weckt Tode auf, ist die Kraft Gottes mit ihnen gewesen. Und das war mehr, als alle Pharisäer und Schriftgelehrten ihrer Zeit hingekriegt haben. Und das sollte unser Dienstplatz sein. Wir brauchen nicht besondere Konferenzen oder solche Dinge machen. Aber in unserem Alltag soll die Kraft Gottes erfahrbar sein. Das steuern nicht wir. Das sind solche Begegnungen, da kommen die Leute ab und zu, sagen wir mal. Oder wir auch mal auf die. Und dann lohnt es sich, das Wort Gottes und in der Kraft Gottes einfach zu reden. Ohne Folie, ohne Zurückhaltung, ohne Bekehrungseifer. Das, was Menschen wirklich umtreibt. Das kann man von Jesus lernen. Das war so unterschiedlich. Da kommt die eine Frau, die Syrophönizierin mit ihrer besessenen Tochter. Da kommt der andere Blinde, dem sie sagen, halt doch eine Klappe, belästigende Meister. Und dann kommt die Witwe, deren Sohn zum Begräbnis getragen wird. Und dann kommen ein paar Tausend, die an einem Tag nach Hause geblieben sind. Solche unterschiedlichen Dienste. Ihr Lieben, das sollte uns Mut machen. Wir müssen uns nicht festlegen, das, was wir alles erreichen müssen. Das zu tun, was uns vor die Füße gelegt wird. Immer in der in Hinwendung zu Jesus, in der Demut und in der Klarheit seiner Liebe, seiner Kraft, seines Lebens. Im letzten Text sind eigentlich noch zwei, weil ich möchte niemand langweilen. Ich nenne sie mal die beiden. Apostelgeschichte 4, ab Vers 32 bis zum Ende. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Brüdern, dass sie sein wären, sondern es war ihm alles gemeinsam und mit großer Kraft bezeugten die Apostel ihr Auferstehendes Herrn Jesus und große Gnade war bei ihnen allen. Geht dann noch bis zum Ende des Kapitels. Aber vielleicht nur diese beiden Verse. Die Menge der Gläubigen, das war eine große Menge. Das war also nicht mehr nur die 120, die im Oberzeit gewartet haben, sondern das war nach Pfingsten. Das waren die 5000. War ein Herz und eine Seele. Wir lesen das leider nie wieder. Im ganzen Neuen Testament nicht. Und ich fürchte, das lässt sich auch bis heute ganz selten aus in solchen Aufbrüchen der Erweckung in der Kirchengeschichte wiederfinden. Dass ein Herz und eine Seele sein eigentlich die normale Situation der Gemeinde wäre. Und das heißt auch wirklich ein Herz und eine Seele, nicht ein Geist. Eines Geistes sind wir sowieso. Wenn nicht Gottes Geist in uns wohnt. Das ist noch ein Schritt weiter. Ein Herz und eine Seele heißt wirklich, was bedeutet das? Tätige Liebe. Das ist es. Das ist also lebendige Liebe. Wir erleben das eigentlich. Vielleicht in etwas abgeschwächt, aber doch nahezu in unserer Familie. Jetzt, weil die Kinder groß geworden sind, das ist jede Begegnung ist so voller Segen und Freude. Und wir erleben das schon untereinander. Aber ich kann nicht sagen, dass das hier alle Gläubigen der Region erfasst wird. Der Nebeneffekt ist, und ich denke wirklich, dass diese Reihenfolge entscheidend ist. Die Menge der Gläubigen war beieinander, ein Herz und eine Seele. Und die Apostel bezeugten die Auferstehung der Großen. Das wächst daraus. Die große Kraft wird freigesetzt durch diese tätige Liebe, durch diese Gemeinschaft der Heiligen. Das meint Gemeinschaft der Heiligen. Dass man wirklich miteinander trifft. Und hier geht es erstmal um die Güter. Und deswegen, ich denke deswegen, fordert Gott uns immer wieder heraus mit solchen Notfällen, wie wir das jetzt wieder vorhin gesagt haben. Ich denke, jeder von uns hätte 10 Gründe, sein Geld bei sich zu halten. Und das ist auch, jeder hat dafür hart arbeiten müssen. Aber das mit anderen zu teilen, ist tätige Liebe. Ich hoffe wenigstens, dass das ist nicht, dass wir uns genötigt fühlen. Da warnt ja das auch, dass keiner geben soll, dass er sich gezwungen fühlt. Sondern Überfluss der Liebe Gottes. Und damit kommen wir zu unserem letzten Text. Das ist der eigentliche Predigtext für heute nebenbei. Der erste Johannesbrief. Kapitel 4. Und zwar ab Vers 13. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und wir haben gesehen und bezeugen, dass der Vater den Sohn gesandt hat als Retter der Welt. Wer nun bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und wir haben erkannt und geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, bleibt in Gott und Gott in ihm. Also, nochmal. Daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Und dieser Geist zeugt, dass wir Jesus anerkennen als den von Gott Gesandten, als Messias, als Retter der Welt. Und wer das bekennt, das geht eben schon weiter, das ist nicht nur Glauben, sondern auch Bekenntnis, dass Jesus der Sohn Gottes ist, in dem bleibt Gott und Gott in ihm. Das sind also zwei Schritte. Einmal das Annehmen von Jesus und zweitens das Bekenntnis zu ihm. Jesus Christus ist der Herr, Jesus Christus ist mein Herr. Jesus Christus ist der Retter für alle Menschen. Das muss bekannt werden. Ich weiß, dass das auch das am Anfang zumindest noch nicht so leicht ist. Weil wir wissen, dass um uns herum eben viele das ablehnen, das nicht akzeptieren und das überwachen oder spotten oder das bekämpfen. Aber dieses Bekenntnis zu Jesus gehört dazu. Und das ist nicht nur eine tätige Sache, dazu braucht es wirklich unseren Mut. Wer bekennt, dass Jesus Gottes Sohn ist, in dem bleibt Gott und er in Gott. Und das wirkt dann, dass, weil Gott die Liebe ist, dass diese Liebe auch in uns wirkt. Dann ist es keine Anstrengung mehr. Dann ist es nichts mehr, womit wir versuchen, einander zu beeindrucken oder Ehre von anderen zu kriegen, sondern dann ist das so ganz normal, ganz selbstverständlicher Ausfluss dessen, Überfluss dessen, was Gott in uns wirkt. Ich wundere mich manchmal, ehrlich, wenn Leute sich bei mir bedanken oder mich betiteln als Mann Gottes oder sowas. Ich bin das. Mit der Anrede, Mann Gottes, sollte man sehr vorsichtig sein. Ich erinnere nur an die Leute, die das bei Elia versucht haben. Und der hat gesagt, wenn ich mein Gott ist, ist für Feuer von mir gefallen. Sollte man also sehr vorsichtig sein, jemanden so zu bezeichnen. Aber was ich sagen kann, es wird wahrgenommen, dass Gott in mir lebt. Und das ist gut. Aber das gilt für jeden. Für jeden, der Jesus bekennt. Müsst ihr wissen, Gott lebt in euch. Und seine Liebe füllt euch aus und fließt über. Diese 1000 Gelegenheiten, die wir kriegen, einfach nutzen. Dann wird es leichter. Das ist wie manches Mal wie so ein verstopftes Rohr. Solange das mit anderen Sachen gefüllt ist, dann fließt das nicht so richtig. Aber wenn es das dann rausgespült hat, dann fließt es ganz leicht. Das ist das, was Gott, oder wozu Gott uns gerufen hat, wozu er uns in seine Kindschaft, in seine Sohnschaft hineingenommen hat. Darin ist die Liebe bei uns vollendet. Vollendet bedeutet nämlich erwachsen geworden, ausgereift, auf dass wir die Freiheit haben, zu reden am Tage des Gerichts, denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Wenn jemand redet, ich liebe Gott und hasse seinen Bruder, der ist ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, der kann Gott nicht lieben, den er nicht sieht. Und dieses Gebot haben wir von ihm, dass wer Gott liebt, dass der auch seinen Bruder liebt. Wir wissen das, mit der Liebe ist es ja immer so ein Ding. Selber geliebt werden ist schöner als zu lieben. weil leichter, weil angenehm. Wer liebt, hat Geduld. Eine dieser Grundkennzeichen der Liebe. Und manches kann man auch nur mit Geduld ertragen. Auch das ist ein Ausfluss der Liebe Gottes. Rechnet Böses nicht zu und alle diese Kennzeichen, die wir kennen oder jetzt vergisst, kann man nachlesen, 1. Nummer 13. Da steht diese ganzen Kennzeichen der Liebe. Das Wichtigste aber, und so ist das zusammengefasst in der Apostelgeschichte, ist, dass man miteinander teilt. Daran kann man merken, dass die Liebe praktisch ist. Und da bitte ich Gott, dass er das in uns lebendig hält, auch in dieser Form. Amen.